Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
Er nimmt ihm seine Entschuldigung bisher nicht ab.
Für was entschuldigt er sich? Er entschuldigt sich um eine Verletzung von Gefühlen, aber man entschuldigt sich ja nicht für verletzte Gefühle anderer, sondern für Taten. Und über seine Taten schweigt er weiter.
Das sagt Michael Mofschin vom Verband jüdischer Studenten in Bayern. Es geht um Hubert Aiwanger und das antisemitische Flugblatt, das damals in der Schulzeit in seinem Ranzen gefunden wurde. Aiwanger musste sich ja erklären, hat er getan, und sein Chef Markus Söder hat entschieden, okay, Hubert Aiwanger kann im Amt bleiben. Wie der Verband jüdischer Studenten darauf schaut und ob das verloren gegangene Vertrauen irgendwie wieder repariert werden kann, das ist eins unserer Themen heute. Und wir schauen in die Wüste nach Nevada. Da stecken über 70.000 Menschen beim Burning Man Festival fest, weil es so viel geregnet hat.
Schlick, schlick, schlick.
Ja, so ist die Lage, sagt unser Korrespondent Sebastian Hesse. Wie die Besucherinnen und Besucher da wieder wegkommen, auch das unser Thema am Montag, dem 4. September. Ich bin Rahel Klein. Ich wünsche euch einen guten Wochenstart.
Deutschlandfunk Nova.
Er hat eine Entscheidung getroffen.
Daher in der Gesamtabwägung, dass kein Beweis vorliegt, dass die Sache 35 Jahre her ist und dass seitdem nichts Vergleichbares vorgefallen ist, wäre eine Entlassung aus dem Amt aus meiner Sicht nicht verhältnismäßig.
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will an seinem Vize- und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger festhalten. Das hat er gestern bekannt gegeben. Nach tagelangen Diskussionen um ein antisemitisches Flugblatt, das in Aiwangers Schulranzen vor über 35 Jahren gefunden wurde, musste der sich ja erklären, hat einen Fragenkatalog beantwortet. Und ein persönliches Gespräch mit Söder gab es auch noch. Ja, und der will eben weiter mit Aiwanger von den Freien Wählern zusammenarbeiten. Daran gibt es vor allem aus der Opposition Kritik. Aber wie sehen das Jüdinnen und Juden in Deutschland? Das habe ich Michael Mofschin gefragt. Er ist Vorsitzender vom Verband jüdischer Studenten in Bayern. Michael, die Antworten, die Aiwanger geliefert hat, man kann die ja online nachlesen. Haben die dich überzeugt?
Ja, die Antworten haben mich überhaupt nicht überzeugt. Ich fand die Antworten irritierend, auch dahingehend, dass die Erinnerungslücken ja so groß sind. Das halte ich für nicht glaubhaft. Es gibt ja die Information, dass er zweimal, das erste Mal auch 2008, als die Freien Wähler in den Bayerischen Landtag eingezogen sind, quasi eine Freie Wählerabgeordnete geschickt hat zu den Lehrern, zur Schule, in das Umfeld und quasi ausforschen hat lassen oder nachhorchen hat lassen, ob denn da, Zitat, eine Gefahr droht aus der Sache. Das heißt, ich glaube schon, dass Aiwanger sehr klar war, welche Historie er hat oder was er eben in seiner Schulzeit eben gemacht hat und dass er sich auch dessen sehr, sehr bewusst war. Vor allem, weil er dann auch in den Antworten von einem einschneidenden Erlebnis gesprochen hat, also das Gespräch dann im Schuldirektorat, sich aber an alles andere nicht mehr erinnern kann. Das halte ich eben auch für, dass man dem keinen Glauben schenken kann.
Er ist ja zwischendurch vor die Presse getreten, hat gesagt, er bereue zutiefst, wenn er durch sein Verhalten Gefühle verletzt habe. Wie hast du diese Entschuldigung empfunden? War die für dich glaubwürdig?
Naja, für was entschuldigt er sich? Er entschuldigt sich um eine Verletzung von Gefühlen, aber man entschuldigt sich ja nicht um verletzte Gefühle anderer, sondern für Taten. Und über seine Taten schweigt er weiter oder hat eben daran Erinnerungslücken an konkrete Taten. Deswegen ist für mich eine solche Entschuldigung auch nicht ehrlich.
Söder sagt ja, die Antworten, die seien nicht wirklich befriedigend gewesen. Also er sieht das schon auch, aber er habe Reue gezeigt, vor allem in einem persönlichen Gespräch noch mit ihm. Und es habe keine eindeutigen Beweise gegeben, deswegen seine Entlassung unverhältnismäßig. Wie findest du die Entscheidung von Söder? Kannst du das nachvollziehen oder findest du die Entscheidung falsch, ihn im Amt zu lassen?
Ich finde, das ist ein fatales Signal, welches Söder hier aussendet, aber vor allem auch über die Grenzen Bayerns hinaus sendet. Er sagt, jemand, der in seiner Schulzeit, in seiner Jugend ja dann doch rechtsradikales Gedankengut dann auch verbreitet hat oder zumindest damit nahestand, selbst wenn es der Bruder gewesen wäre, dann ist das ja auch in der Familie oder unter den Geschwistern auf jeden Fall verankert. Und dass die Person weiterhin stellvertretender Ministerpräsident sein kann, waren wirklich Söders direkter Stellvertreter, der die zweithöchste Person politisch gesehen im Freistaat. Das finde ich eben halt sehr, sehr problematisch. Und vor allem, weil das ja auch keine echte Reue oder Aufklärung des Ganzen gab. Aiwanger hat es ja dann sehr schnell als Schmutzkampagne gegen ihn bezeichnet, hat das erstmal komplett dementiert. Nach ein paar Tagen hat er dann gesagt, ja doch, ich kenne den Verfasser, das war dann der Bruder, der sich dann gemeldet hat und hat sich da versucht, jeden Tag eine neue Wahrheit irgendwie zu konstruieren, anstatt vom Tag 1 reinen Tisch zu machen und zu sagen, was wirklich war und was nicht. Es fehlt ja auch die inhaltliche Auseinandersetzung. Man rettet sich hier in diese Erinnerungslücken, man rettet sich hier in etwas Unklares, was man einfach unter den Tisch kehren möchte. Das sehe ich auch vor allem daran, dass ja auch Aiwanger kurz nach der Pressekonferenz vom Söder auch wieder getwittert hat, sinngemäß, dass die Kampagne gegen ihn ins Leere gelaufen ist und dass er jetzt weitermacht. Und er stellt sich hier eigentlich als Opfer einer politischen Kampagne da und das ist es eben nicht. Es ist eben keine politische Kampagne der Süddeutschen Zeitung, die es ja als erstes aufgedeckt hat. Und das kritisiere ich auch vor allem, diese Täter-Opfer-Umkehr.
Wie könnte man denn, also ihr habt auch in einem Statement vor ein paar Tagen ja vom Verband aus gesagt, ne, dass das Vertrauen der jüdischen Gemeinde in Bayern eben total beschädigt und kaputt ist. Wie könnte man dieses Vertrauen jetzt wieder herstellen? Geht es noch mit einem Aiwanger oder würde es nur ohne ihn gehen?
Boah, das ist eine schwierige Frage. Die Frage ist ja immer noch, inwieweit Aiwanger jetzt vielleicht dann doch nochmal sich die Zeit nimmt, es aufzuklären, final aufzuklären. Ich finde, viele Fragen sind noch offen geblieben. Es sind Zeugenaussagen laut geworden, dass er beispielsweise in seiner Schulzeit den Hitler imitiert haben soll, dass er Mein Kampf als Buch in seinen Schulranzen hatte. Das sind Vorwürfe, die stehen im Raum, auf die ist er nicht eingegangen bislang. Und solange das im Raum steht, ist es natürlich dann ganz, ganz schwierig, mit Aiwanger in einem politischen Amt da wirklich weiterzuarbeiten. Wenn er das entkräftigen kann und wenn wir dann in Richtung Erinnerungsarbeit schauen und schauen, wie können wir sicherstellen, dass das eben in Zukunft nicht mehr passiert und wie gehen wir in Zukunft damit an, dann ist natürlich die Zusammenarbeit mit Aiwanger und den Freien Wählern auch denkbarer.
Sagt Michael Mofschin, Vorsitzender des Verbandes jüdischer Studenten in Bayern. Mit ihm habe ich über die Entscheidung Söders gesprochen, Hubert Aiwanger im Amt zu lassen. Ich danke dir sehr fürs Gespräch, Michael.
Vielen Dank dir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn sehr viel Regen auf eine Wüste trifft, dann gibt es sehr, sehr viel Matsch.
Well, hello from a very soggy Burning Man. We're kind of screwed here.
Ja, das hat ein Besucher des Burning Man Festivals am Wochenende dem Radiosender NPR gesagt. Das Burning Man findet jedes Jahr in der Wüste des US-Bundesstaates Nevada statt. Und massiver Starkregen hat dazu geführt, dass zwischenzeitlich über 70.000 Menschen dort festgesteckt sind. Sprechen wir drüber mit unserem Korrespondenten Sebastian Hesse. Sebastian, wie ist es denn jetzt? Wie ist die Lage nach den starken Regenfällen? Wie viele BesucherInnen stecken noch fest?
Ja, immer noch über 70.000 Menschen, also von der Größe einer deutschen Kleinstadt könnte man sagen, sitzen dort fest in dieser Zeltstadt, die im Schlamm versunken ist und viele, viele Wohnmobile, die sind natürlich wahnsinnig schwer, ne? Diese riesigen großen amerikanischen RVs, wie man hier sagt, die sind im Schlamm versunken, die kommen nicht vor, die kommen nicht zurück und im Moment kommen auch keine Abschleppfahrzeuge da rein, die da rausholen könnten oder irgendwie vielleicht eine Rampe bauen oder eine Art improvisierter, ausgetrockneter Straße. Also im Moment ist es noch schlammig, aber es regnet immerhin nicht mehr und Erste haben sich zu Fuß auf die Reise gemacht, aber das sind 10 Kilometer, die man da durch diesen Schlick warten muss. Schlick, 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 Schlick und so eine schwere, tonartige Masse. Also es ist kein großer Spaß, da 10 Kilometer durch diese Schlammwüste zu laufen.
Mhm. Und haben die FestivalbesucherInnen denn da noch genug zu essen und zu trinken?
Ja, also nach bisherigem Stand der Dinge schon. Sie sind ja auch in ständigem Kontakt mit einer Art Krisenstab dort in der Nähe, der genau die Aufgabe hat, nämlich dafür zu sorgen, dass es nicht an Lebensmitteln mangelt, nicht an Wasser mangelt, nicht an Medikamenten mangelt. Das sind ja auch Menschen, die brauchen eine Dauermedikation, dass sie nachts nicht frieren. Es ist Wüste, also tagsüber ist es heiß, nachts wird es sehr, sehr kalt, da werden also auch Decken verliehen. Aber es gibt ja auch Zelte und es gibt ja diese Fahrzeuge, die da noch stehen. Also der ganz große Katastrophenfall ist nicht eingetreten, aber es bedarf natürlich jetzt noch einiges an Geduld, bis man da irgendwann wieder wegkommen kann.
Jetzt gab es auch Berichte über einen Todesfall. Was weiß man darüber?
Ja, tatsächlich ein Todesfall, aber man weiß nicht, ob der irgendwie im Zusammenhang steht mit eben dieser Schlammkatastrophe, die da passiert ist. Ne? Also da war noch keine Möglichkeit, das genauer zu analysieren oder aufzuklären.
Wenn wir nochmal in die Wüste genauer schauen, also ich habe schon gesagt, in der Wüste in Nevada, wo genau muss man sich das vorstellen, findet das statt? Ist das wirklich, du hast gesagt, 10 Kilometer, bis man aus diesem Schlamm raus ist. Wie muss man sich diese Location vorstellen?
Ja, das ist sozusagen, wie man hier so schön sagt, in the middle of nowhere, also mitten im Nichts. Das ist eine ganz plane Fläche, Wüste. Normalerweise ist es bei Burning Man eher das umgekehrte Problem, dass es zu heiß ist, dass man da also wirklich verrückt wird vor Hitze tagsüber und nachts kühlt es dann enorm runter. Dieses Jahr, wie gesagt, anders. In einer einzigen Nacht fehlt da so viel Regen wie sonst nur in 3 Monaten in dieser Wüstenregion. Und es entsteht immer während Burning Man, ist ein Kunstfestival, wo Statuen in der Wüste errichtet werden. Da steht eben auch diese Zeltstadt oder eine Art künstliche Stadt, die ist aber weit weg entfernt von der nächsten richtigen Stadt und auch weit weg von der nächsten richtigen Straße. Das sind 10 Kilometer, die man da durch die Wüste laufen muss, um überhaupt wieder an eine Straße zu kommen. Und da muss man dann auch Glück haben, dass ein Auto kommt und man ein paar Anhalter weiterkommt irgendwie. Also das ist im Moment die Situation dort.
Und dass es da so matschig ist, das ist schon was Besonderes, oder? Oder kommt das häufiger vor?
Ja, das ist halt Wüstensand, ein bestimmter Wüstensand mit einem hohen Lehmanteil, der sich mit diesem Regenwasser vermischt hat und dann ist so eine ganz schwere, klebrige Masse entstanden, so ein bisschen wie Ton, bevor man den brennt. Ne? Also wenn man da richtig versinkt mit den Schuhen, dann ist es auch sehr schwer, das Schuhwerk da wieder rauszukriegen. Und wenn man sich dann vorstellt, 10 Kilometer so zu laufen, das ist jedes Mal ein riesiger Kraftakt, so schlick, schlick, die Schuhe da wieder rauszuziehen. Also da kann man sich ungefähr vorstellen, wie gewagt das ist, sich da zu Fuß auf den Weg zu machen.
Wie soll es denn jetzt weitergehen? Du hast gesagt, es regnet nicht mehr. Wann sollen die Besucherinnen und Besucher wie abreisen können?
Geduld, Geduld, Geduld. Das ist im Moment das Motto. Also es muss irgendwie ein Moment abgewartet werden, wo die Sonne dann doch wieder so stark auf den Boden geschienen hat, dass der sich verhärtet. Das ist ja bei Ton so, bei einer tonartigen Masse, dass die auch wieder hart werden kann. Und dann müssen Abschleppfahrzeuge oder Hilfsfahrzeuge ans Festivalgelände hinkommen und helfen, die Fahrzeuge, die da feststecken, diese schweren Wohnmobile, die bis über die Reifen im Boden versunken sind, da wieder frei zu baggern. Und dann muss eine Art Rampe gebaut werden oder eine improvisierte, getrocknete Straße, dass da eben der Verkehr wieder abrollen kann.
Okay,
aber also das dauert noch ein paar Tage.
Ne? Aber Wetterbericht sieht schon mal ganz gut aus, glaube ich. Ne?
Ja,
Sonne für die nächsten Tage.
Genau. Ja,
Sebastian Hesse, unser Korrespondent über die Lage beim Burning Man in der Wüste von Nevada, wo immer noch über 70.000 Festivalbesucherinnen und Besucher feststecken, weil es so stark geregnet hat.
Deutschlandfunk Nova. Update.
25 Jahre. So alt wird Google heute. Und viele können sich vielleicht ein Leben ohne Fleisch, ohne Kippen oder Alkohol vorstellen. Aber ein Leben ohne Google? Das finde ich schon eher schwierig, ne? Diese Suchmaschine ist einfach so unfassbar omnipräsent, hat eine unfassbare Marktmacht erlangt in den vergangenen Jahren. Und das kann man ja durchaus auch kritisch sehen. Johannes Döbbelt aus dem Deutschlandfunk Nova-Team hat sich das Ganze für uns heute angeschaut, wie mächtig Google ist und ob es überhaupt ernstzunehmende Alternativen gibt beim Thema Suchen im Netz. Johannes, vielleicht erstmal, wie mächtig ist Google?
Ja, Google ist ja schon längst viel mehr als eine Suchmaschine nur, ne? Aber dieses Suchmaschinengeschäft ist schon noch sehr wichtig für Google und da ist der Konzern auch wirklich extrem dominant. Ich habe immer die Zahlen angeguckt. Also jeden Tag beantwortet Google unglaubliche 8 Milliarden Suchanfragen.
Krass.
Und weltweit liegt der Marktanteil bei der Internetsuche jetzt nicht wie bei knapp unter 100%, aber immerhin bei 83% weltweit. Und wenn wir nur auf die USA oder nur auf Europa gucken, dann sogar noch deutlich höher. Also da sind es eher so 90% plus.
Ja.
Und auf Platz 2 kommt dann Bing. Kennt man ja auch, ne? Suchmaschine von Microsoft. Aber das ist ganz weit abgeschlagen, der zweite Platz, mit einem Anteil von nur 9%.
Und du hast es schon gesagt, also Google bzw. Alphabet, so heißt ja der Mutterkonzern, ist auch dominant in ganz vielen anderen Bereichen.
Ja, also es geht ja zum Beispiel schon los bei Google Chrome, ne? Weltweit führender Internetbrowser. Mhm. Dann haben wir Google Ads, also die Werbeanzeigen von Google, die ja bei der Suche dann angezeigt werden oder auch in allen möglichen anderen Websites so mit integriert sind. Das ist auch nach wie vor die wichtigste Einnahmequelle des Konzerns und auch da ist Google weltweit dominant. Ist auch eine, fast schon verrückte Zahl, nämlich 28% aller Einnahmen durch Internetwerbung weltweit gehen nur an Google, also
Wahnsinn.
Nur an diesen einen Konzern. Dann gibt es natürlich noch Android, ne, ganz wichtig, das ist auch das meistgenutzte mobile Betriebssystem, auf dem Handy oder Tablet zum Beispiel, liegt noch vor Apples iOS. Und dann haben wir natürlich noch YouTube, das zu Google gehört. Wir haben Google Mail, Google Maps und vieles mehr.
Ja, also eine unfassbare Dominanz auf ganz, ganz vielen verschiedenen Ebenen.
Genau, und diese verschiedenen Bereiche, die verstärken sich dann ja auch noch gegenseitig, ne? Also zum Beispiel, weil Google mit Chrome und mit Android so dominant ist, ist Google natürlich bei den meisten Smartphones auch dann als Suchmaschine voreingestellt. Mhm. Das heißt, du googelst automatisch, wenn du oben irgendwas in die Browserleiste als Suchwort eingibst. Das führt dich dann wieder zu Google-Werbeanzeigen und so weiter.
Ja, so schließt sich dann der Kreis. Jetzt wird Google 25, aber es gab ja auch vorher schon andere Suchmaschinen. Wie hat Google das damals geschafft, so dominant zu werden?
Ja, ich habe darüber heute mit Jo Barger gesprochen. Der ist Redakteur beim Computermagazin CT und der verfolgt das Unternehmen wirklich schon viele Jahre lang, fast seit der Gründung. Und er sagt, einmal war das ja Ende der 90er, als Google gegründet wurde, so die Zeit des ersten Internetbooms. Ne? Also Google hatte einfach wirklich auch das richtige Produkt zur richtigen Zeit gehabt. Aber was noch hinzukam, war, die anderen Suchmaschinen, die es damals schon gab, die waren einfach nicht so richtig gut.
Andere Suchmaschinen wie AltaVista, naja, die hatten halt nicht so einen guten Algorithmus. Die haben sich halt relativ einfach austricksen lassen, zum Beispiel indem man halt Suchbegriffe halt besonders häufig auf einer Seite platziert hat und automatisch ist man dann für den Suchbegriff bei diesen Suchmaschinen oben gelandet. Das hat mit Google nicht mehr funktioniert.
Ja, Googles Algorithmus hat nämlich vor allem über Verlinkungen dann funktioniert. Also Google hat dann jeweils gecheckt, diese eine Webseite, zum Beispiel mit dem Suchbegriff Weltraum oder Raumfahrt, wenn du danach gesucht hast, wie viele andere Webseiten verlinken dann auf diese Webseite und auch wie wichtig, wie relevant sind diese anderen Webseiten, die da verlinken. Und dadurch wurden die Suchergebnisse eben besser als bei der Konkurrenz. Dazu kam dann die passende Werbung, mit der Google ja viel Geld verdient hat und ja, so wurde der Konzern immer erfolgreicher.
Aber heute, mittlerweile, ne, 2023, haben andere Suchmaschinen ja bestimmt auch gute Algorithmen. Ja. Also gibt es gute Alternativen zu Google?
Gibt es auf jeden Fall. Die Stiftung Warentest hat das vor einigen Jahren, 2019, auch mal getestet, hat so verschiedene Anbieter miteinander verglichen. Und dabei kam zwar raus, Google liefert tatsächlich die besten Suchergebnisse, aber die Tester haben den mangelnden Datenschutz bei Google kritisiert, wie man sich vorstellen kann. Deswegen ist Google bei diesem Test auch nur auf Platz 2 gelandet. Besser bewertet wurde Startpage. Ich weiß nicht, ob du das
nie
schon
gehört.
Mal gehört hast.
Mm-mm.
Das ist eine Suchmaschine aus den Niederlanden. Die sagen, bei uns werden, anders als bei Google, keine personenbezogenen Daten getrackt. Also die verkaufen sich wirklich so als sehr datenschutzfreundliche Suchmaschine. Mhm. Die Suchergebnisse sind bei Startpage aber interessanterweise ganz ähnlich wie bei Google, weil Startpage nämlich einfach die Technik von Google auch für seine Suche benutzt. Das Ganze halt nur in anonym. Also die Suche und die Ergebnisse sind eben weniger personalisiert und damit sind eben auch deine persönlichen Daten besser geschützt. Auch in anderen Tests schneidet dieses Startpage ziemlich gut ab. Also wer wirklich weniger von seinen persönlichen Daten preisgeben möchte und trotzdem noch gute Ergebnisse haben will, der könnte das durchaus mal probieren.
Google wird 25 Jahre alt und ist nicht nur als Suchmaschine sehr, sehr dominant auf dem Markt. Es gibt aber auch gute Alternativen, wo auch der Datenschutz ernster genommen wird. Die hat euch Johannes Döbbelt aus dem Deutschlandfunk Nova Team vorgestellt. Danke, Johannes.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Und so ein reinigendes Gewitter, ne? Das kann ja bei heißem Wetter sehr gut tun. Und auch bei uns Menschen, mal so einen kleinen Ausraster, bisschen Dampf ablassen, kann durchaus ja auch mal Druck rausnehmen. So ist das auch gestern bei der Basketball-WM passiert. Da wurde es zwischen NBA-Star Dennis Schröder und seinem Teamkollegen Daniel Theis ziemlich hitzig. Trainer Gordon Herbert hat sich auch eingeschaltet. Am Ende hieß es dann deutlicher Sieg über Slowenien. Und unser Reporter Martin Grinner hat sich gefragt, wie man nach einem heftigen Streit vielleicht doch noch das Beste da rausholen kann.
Der Anfang lief ehrlich gesagt beschissen, zumindest aus der Sicht der deutschen Mannschaft. Die Gegner aus Slowenien beherrschten im ersten Viertel eindeutig das Spiel und überrollten die deutschen Basketballer regelrecht. Und vor allem Daniel Theis und Superstar Dennis Schröder sahen ziemlich alt aus. Nach dem ersten Viertel lagen die Deutschen mit 11 zu 25 Punkten zurück. Und das sorgte natürlich für Stress zwischen Theis und Schröder. Und jetzt bitte mal ganz genau hinhören. In der Auszeit haben die Kameras nämlich ganz leise mitbekommen, wie Schröder seinen Teamkollegen Theis anschreit.
Alles gut, Jungs. Was will ich denn mit dir?
Jungs,
seitdem ich 15 bin, werde ich denn so mit dir die ganze Zeit machen, um das Beste rauszukriegen von dir? Meint das nicht?
Und wahrscheinlich wäre das zwischen den beiden noch eine ganze Weile so weitergegangen, wenn nicht der Trainer Gordon Herbert. mit einer noch etwas lauteren Stimme dazwischen gegangen wäre.
Hey, let's go! Fuck, sit down! Let's go! Sit down! No, you tell me what to do. Sit down! Time
out! So, und jetzt muss man sagen, eigentlich kennen wir das doch alle. Da kommt eine stressige Situation, wir verlieren mal eben die Impulskontrolle und dann gibt's eben Beef.
Ja, da ging ordentlich emotional was ab.
Sagt auch Laura Nachreiner. Sie ist Wirtschaftspsychologin und Emotionscoach und berät zum Beispiel Leute dabei, Gefühle bei anderen Leuten richtig zu deuten und mit den eigenen Gefühlen gut umzugehen. Und Dampf ablassen, meint sie, das ist manchmal absolut notwendig.
Weil Ärger können wir in zwei emotionale Zustände unterteilen. Einmal in heißen und einmal in kalten Ärger. Und bei heißem Ärger, also akutem Ärger, ist es so, dass wir ein sehr hohes Arousal haben, also ein Erregungslevel. Und wenn wir uns eben ärgern, dann wird das Dominanzhormon Testosteron über unsere Blutbahn ausgeschüttet. Und deswegen hauen wir auch mal bei Ärger auf den Tisch oder ballen die Fäuste zusammen. Denn wenn wir das nicht tun, dann staut sich quasi der Ärger im Körper an. Und Studien zeigen hier, dass sich aufgestauter Ärger und Gefühle im Allgemeinen negativ auf unser Immunsystem und auch auf das Wohlbefinden auswirken.
Okay, also hochkochen ist durchaus mal erlaubt, meint Laura. Jetzt ist aber die Frage, wie kriegen wir es hin, dass wir die ganze Energie, die sich da im Ärger zeigt, auch wieder ins Positive gelenkt bekommen? Wichtig ist dabei, dass wir uns nicht allein auf unsere angegriffenen Gefühle konzentrieren, sondern möglichst schnell den Kopf wieder anschmeißen.
Und auch schauen, was ist jetzt die Intention mit meinem Verhalten? Geht es mir darum, den anderen zu verletzen oder möchte ich wirklich etwas klären? Und auch hier gegenseitiges Verständnis zu haben, also sich auch mal in die Lage des anderen hineinzuversetzen, hilft natürlich auch, die Empathie zu fördern und dann mal zu überlegen, worum geht es dem anderen und worum geht es mir. Und wenn man vor allen Dingen ein gemeinsames Ziel hat, dann hilft es, weil man dann merkt, okay, man hat einen gemeinsamen Nenner. Also wir kämpfen quasi oder wir gehen in die gleiche Richtung. Und ein gemeinsames Ziel zu formulieren und zu finden, hilft in jedem Fall.
Daniel Theiss und Dennis Schröder haben dieses gemeinsame Ziel offensichtlich sehr schnell wieder gefunden. Sie waren sich einig, dass sie die slowenische Mannschaft besiegen wollen. Und nach ein paar Minuten auf der Bank saßen die beiden dann schon wieder Arm in Arm da und haben sich überlegt, wie sie möglichst viele Körbe werfen können. Was den beiden dabei geholfen hat, das war ganz klar, dass sie sich schon seit Jahren kennen. Das muss aber gar nicht so sein, meint Laura Nachreiner.
Nein, das geht tendenziell auch mit fremden Leuten, also gegenseitigen Respekt und die Bereitschaft, eine Diskussion auch nicht mit der Intention zu klären, Recht zu haben, sondern den Konflikt lösen zu wollen. Das ist für mich der Hauptgrund, das ist so das Wichtigste und das ist eher eine Form der Persönlichkeit und hat nichts mit der Länge der Beziehung zu tun.
Und wenn man sich jetzt das Ergebnis des Spieles von gestern anschaut, dann hat man ganz schnell den Eindruck, der Ärger hat geholfen. Im zweiten Viertel kämpft sich das deutsche Team nach vorne. Im dritten baut es den Vorsprung weiter aus und am Ende steht die deutsche Mannschaft als klarer Sieger fest. Und 24 von den 100 Punkten für Deutschland gehen allein auf das Konto von Dennis Schröder.
Daniel und ich, wir kennen uns seitdem wir Kinder sind.
Und hin und wieder mal ausrasten, so meint er, das spornt die beiden nur noch an.
Und jeder kann jeden ansprechen, jeder kann jeden mal anscheißen und wir nehmen aber nur das Positive mit und ich glaube, das zeichnet uns aus.
Deutschlandfunk Nova Update.
Um die 30 Grad diese Woche in Deutschland, richtiges Sommerwetter Anfang September. Wie lange uns das erhalten bleibt und ob es die letzte Sommerwoche für dieses Jahr wird, das bespreche ich jetzt mit einer Frau, die es wissen muss, Verena Leyendecker von Wetter Online. Hallo Verena.
Hallo, grüß dich.
Verena, wir haben hier ja so eine Omega-Großwetterlage, habe ich gelesen. Was genau heißt das?
Ja, klingt kompliziert. Ist eigentlich ganz leicht. Also du kannst dir die Strömung in der Höhe vorstellen und dann gibt es gerade über Mitteleuropa ja so einen Buckel und links und rechts daneben zwei Dellen. Das Ganze sieht dann aus wie so halt das griechische Omega.
Ah, okay.
Genau. Und genau über Mitteleuropa im Bereich dieses Buckels gibt es dann ein Hochdruckgebiet und dieses Hochdruckgebiet, das ist ziemlich stabil und hält sich dann auch ziemlich lange.
Und das heißt, links und rechts davon ist dann eher so ein Tiefdruckgebiet und nicht
ja,
so gutes
genau.
Wetter. Ja,
okay. Genau, ja.
Und ist dann jetzt, ne? Also wir haben Anfang September, ich war heute Morgen im Freibad so und habe mich dann gefragt, ja, die Sonne, ist sie jetzt noch genauso stark wie in der Woche im Juli? Oder muss man sich, also kann man sich auch weniger eincremen oder muss man sich genauso eincremen?
Ja, also was das Eincremen anbelangt, wir haben momentan tatsächlich so einen mittleren bis hohen UV-Index. Und dann wird schon dringend empfohlen, sich gerade auch zur Mittagszeit einzucremen. Das heißt, der UV-Index ist im Mittel schon ein bisschen niedriger als jetzt vor einem Monat, aber dennoch hoch genug, dass du dich auf jeden Fall eincremen solltest.
Okay, also immer mehr eincremen ist besser. Unterscheidet sich so eine Sommerwoche im September denn sonst irgendwie noch von einer im Juli, sag ich mal?
Ja, ich denke mal, dass das du heute Morgen wahrscheinlich im Freibad gemerkt.
Die Bänke waren nass.
Genau, nass zum einen. Das liegt daran, dass sich Tau gebildet hat. Ganz oft hat man auch Nebel gesehen. Also man sieht so ein bisschen, es geht auf den Herbst zu. Mhm. Aber dann ist es halt auch morgens relativ frisch mitunter. Also deutlich frischer als zum Beispiel im August am Morgen. Und diese besagte Wetterlage, diese Omega-Lage, die wir aktuell haben, hätten wir die im August gehabt, dann hätten wir nicht Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad, wie diese Woche, sondern eher zwischen 35 und 40 Grad.
Okay.
Das heißt, es wäre nochmal so 5 bis 10 Grad wärmer als aktuell. Und es ist die Frage, ob wir das wirklich wollen.
Ich möchte das nicht. Ich bin froh, dass diese Omega-Großwetterlage jetzt Anfang September ist. Ist ja auch nochmal schon so ein schöner Abschied. Wo wird es denn diese Woche am wärmsten?
Ja, also es wird wirklich fast überall tatsächlich warm. Also bei den meisten so, wie gesagt, zwischen 25 und 30 Grad. Die 30-Grad-Marke, die könnte am ehesten so im Westen und Südwesten geknackt werden. Das heißt, die Region, da dürfte es am wärmsten werden. Aber wie gesagt, im Rest vom Land dürfte es durchaus auch sommerlich sein.
Überall schön. Und ist das jetzt die letzte Sommerwoche dieses Jahr oder kommt da noch was?
Tja, wenn man das wüsste.
Also wenn das jemand weiß, dann ja wohl du.
Das stimmt, ja, wenn ich das wüsste. Also ich kann so viel sagen. Es sieht erstmal sehr lange schön und also sonnig und warm aus. Am Samstag könnte es vielleicht in Norddeutschland eine kleine Delle geben, aber voraussichtlich auch nächste Woche erstmal zum Wochenstart recht sonnig und auch warm. Und darüber hinaus so große Fragezeichen, weiß ich halt noch gar nicht. Aber was ich sagen kann, dass es ganz oft im September auch so zur Septembermitte vorgekommen ist, dass wir dann auch nochmal 30 Grad hatten. Das heißt, ich kann nicht ausschließen, dass wir nochmal so eine sommerliche Woche bekommen dieses Jahr.
Alle Angaben ohne Gewähr. Was man sagen kann, geht diese Woche nochmal ins Freibad, wenn ihr könnt, wenn die Freibäder noch offen sind, sonst zum See. Verena Leyendecker von Wetter Online sagt, es ist schön, weil es ist Omega-Großwetterlage. Was das bedeutet, das wissen wir jetzt auch. Verena, ich danke dir und ich wünsche dir eine schöne sonnige Woche noch.
Danke, wünsche ich euch auch.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.